Hallo, hier kommen neue Wortschritte. Heute mit
Thomas Hess.
Thomas Hess ist Diakon in Dorsten. Warum er den Job gewählt hat, was er dort so macht und was sie sonst noch antreibt oder umtreibt, das bereden wir jetzt. Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils.
Thomas, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ja, ich bin Thomas Hess. Ich bin 45 Jahre alt mittlerweile. Seit 1998 tatsächlich schon mehr oder weniger in kirchlichen Diensten unterwegs. Davon erzähle ich sicherlich gleich noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und ich bin hier in Herwest-Wulfen als Diakon tätig und mit der Besonderheit des IPT-Lers. Und wir waren tatsächlich die erste Gemeinde hier in Herwest-Wulfen, die ein IPT-Team angeregt, initiiert hat. Und das erste IPT-Team, das 2017 an den Start gegangen ist.
Ja. IPT, kurze Erklärung, falls die Leute den Podcast mit Lena Schäfer nicht gehört haben, das ist das interprofessionelle Team.
Richtig.
Du bist ein Kind des Ruhrgebiets, habe ich gelesen, aus Duisburg gebürtig.
Ja, tatsächlich bin ich gebürtiger Duisburger, bin aber aufgewachsen am Niederrhein.
Ah, okay.
Die sind nicht so gerne Duisburger, die sind 75 eingemeindet worden in Rumeln-Kaldenhausen, heißt das Örtchen. Liegt so ein bisschen zwischen Rheinhausen, Krefeld, Uerdingen und eben halt Moers. So ein bisschen ländlich, ein bisschen vorstädtisch, genau, da habe ich meine Wurzeln.
Gibt es etwas, was an dir typisch Ruhrgebiet ist?
An mir typisch Ruhrgebiet?
Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über den Grill, den Glückauf-Grill, ja, der hier direkt in der Nähe von Frank Rosin ist. Currywurst?
Currywurst-Pommes liebe ich total, sehr, sehr gerne. Das ist mit Sicherheit typisch Ruhrgebiet. Dann mein Vater, der am Stahlwerk gearbeitet hat.
Ja.
Das ist sicherlich auch typisch Ruhrgebiet. Also entweder ist man damals unter Tage gewesen oder man war auf dem Stahlwerk. Hallo. In Rheinhausen.
Hallo. Wir kommen gerade am Kindergarten vorbei und werden freundlich begrüßt.
So ist das hier. Genau, die meisten Kinder kennen mich natürlich hier durch meine religionspädagogische Arbeit, ja, in den Kindertagesstätten. Ja, typisch Ruhrgebiet sicherlich Currywurst, Pommes und so die Herkunft Duisburg von meinem Vater her.
Ja. Eine Schimanski-Jacke hast du nicht?
Eine Schimanski-Jacke habe ich tatsächlich nicht, aber die haben oft auf dem Werk meines Vaters damals gedreht. Und dann durften wir als Kinder auch schon mal so ein bisschen bei den Dreharbeiten zuschauen. Das war mal ganz spannend.
Ah, cool. Hast du den wirklich noch live dann gesehen?
Ich habe den Götz-George noch live gesehen dann auch.
Okay.
Bei den Dreharbeiten, ja.
Wir haben hier noch so ein junges Mädel, das uns so ein bisschen begleitet hier am Zaun. Bevor du nach Dorsten gekommen bist, hast du aber eine Zeit lang in Köln gearbeitet.
Also in Wesseling bei Köln.
Ja.
Das war meine zweite Diakonstelle, muss ich sagen. Da habe ich dann tatsächlich noch so klassisch offene Tür gemacht und gemeindliche Jugendarbeit. Da war ich von 2010 bis 2017. Vorher ein Jahr in Euskirchen, quasi in der Eifel, als frisch gebackene Diakon. Ja, das war auch eine gute Zeit tatsächlich in Wesseling.
Ja. Ja.
Rheinische Landeskirche.
Gab es nicht so einen Kulturschock Rheinland-Ruhrgebiet?
Das gab es ein bisschen schon, das hat aber auch einen gewissen Wandel bei mir verursacht. Ich war vorher jemand, der Karneval überhaupt nicht mochte. Das war gar nicht meins.
Okay.
Aber wenn man dann da wirklich nach Köln oder dann ins Rheinland kommt, da kommt man um Karneval nicht drum herum. Ich bin heute ein großer Karnevalsfan.
An Stangenbier und Trömmelschel kommt man nicht vorbei.
Da kommt man nicht dran vorbei.
Was hat dich genau in die Domstadt verschlagen? War das nur der Job?
Ja, ich mochte tatsächlich auch die Gegend. Ich wollte so ein bisschen raus aus dem Vorstädtischen, wollte ein bisschen Großstadt, ein bisschen was erleben. Aber es war tatsächlich auch der Job, der da sehr interessant war.
Ja.
Und ich mochte einfach so, mich hat so ein bisschen Richtung Voreifel damals gezogen. Ich bin jemand, der gerne wandern geht am Wochenende. Und der Nürburgring war nicht weit. Das war auch immer so ein schönes Ziel dann am Wochenende, ein bisschen Autorennen gucken.
Bist du Autorennen-Fan?
War ich damals sehr. Heute hat sich das so ein bisschen verändert. Andere Prioritäten im Leben, aber zu der Zeit war das durchaus interessant für mich.
Du hast es ja die ganze Zeit gesagt, du arbeitest ganz viel mit Kindern. Hast du Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert?
Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Ganz früher noch was anderes. Ich bin Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Das habe ich nach dem Zivildienst bei der Kirchengemeinde gemacht in Rumeln-Kaldenhausen. Und jemand nach dem Abitur den Zivildienst und dann die kaufmännische Ausbildung. Dann aber die Erzieherausbildung mit dem Schwerpunkt stationäre Jugendhilfe. Auch Erfahrungen im Bereich mit Jugendlichen, wo es nicht ganz so einfach ist, auch sozialen Brennpunkten. Und diese Diakonenausbildung war quasi anschließend möglich an die Erzieherausbildung, war von Anfang an das Ziel, in Neukirchen-Flüen, durch den Neukirchner Kalender vielleicht dem einen oder anderen Hörer im Begriff.
Warum bist du umgeswitcht vom kaufmännischen Beruf in den Erzieherberuf?
Das lag mit Sicherheit an dem Zivildienst. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe gemerkt, hier gibt es sowas wie Selbstwirksamkeit. Also hier kann ich tatsächlich aktiv was machen. Ich habe mich in diesem Milieu, Kirche, Gemeinde wohlgefühlt, fühlte mich dann mehr und mehr auch im Glauben verankert. Und der Erzieherberuf war quasi die Grundlage oder der Zwischenschritt dann hin zum Diakon. War Voraussetzung, dass man einen Sozialberuf gelernt hat. War ein relativ langer Weg tatsächlich. War damals schon fast 30, als ich dann fertig war. War auch eine spannende Zeit.
Ja. Warum bist du damals dann halt, ich sag mal, von der Erzieherausbildung halt auch in den Diakonbereich gegangen? War das Theologische immer schon für dich wichtig? Bist du religiös aufgewachsen?
Ich bin tatsächlich gar nicht so religiös aufgewachsen. Aber doch hat mir der Glauben irgendwo Halt gegeben. Also meine Mutter hat natürlich mit uns gebetet. Ich bin 93 konfirmiert worden in unserer Gemeinde. Und der entscheidende Impuls kam tatsächlich durch den Zivildienst, auch durch die Diakonin, die dann mich damals angesprochen hatte, ob ich nicht mal als ehrenamtlicher Betreuer mitfahren möchte auf eine Freizeit, ob ich nicht Kindergottesdienstarbeit mitmachen möchte. Und so hat sich das dann eins zum anderen ergeben. Ich hatte früher schon den Gedanken, als ich selber noch Konfirmand war, Mensch, Diakon, das könnte was sein für dich beruflich mal. In dem Alter kommen ja so die ersten Ideen auf, was man mal machen möchte. Das war aber noch ganz weit weg. Also ich wollte dann irgendwie erst Automechaniker machen oder irgendwo im kaufmännischen Bereich, auf Lehramt studieren. Also waren verschiedene Gedanken, die sich dann so ergeben haben.
Ja.
Und bin dann aber, wie gesagt, nach dem Abitur beim Zivildienst gelandet und der hat dann den entscheidenden Ausschlag gegeben.
Ja. Wie wird man denn überhaupt Diakon? Ich weiß nicht, ob wir das in den vorherigen Podcasten schon mal irgendwie erklärt haben, aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was war die Grundausbildung dafür?
Also es gibt ja verschiedene Wege, Diakon zu werden. Also es gibt die Diakonenausbildungsstätte Malche, es gibt Nazareth zum Beispiel, es gibt Tannenhof. Bei mir war es eben halt eine berufsbegleitende Ausbildung. Ich war dann tätig mit einer halben Stelle in der Kita nach der Erzieherausbildung. Und zu den Fächern gehörte Altes Testament, Neues Testament. Wer mich damals sehr geprägt hat, das war Irmgard Weth, die Neukirchner Kinderbibel geschrieben hat, die mit ihrer ganzen Energie und ihrer ganzen Power mit dabei war. Ich erinnere mich an ein besonderes Ereignis, das war 2003 auf dem Evangelischen Kirchentag oder Ökumenischen Kirchentag, muss ich sagen, in Berlin. Wo sie dann sagte, wir machen einen Gottesdienst für Menschen, die im diakonischen Beruf tätig sind. Und Sie, Herr Hess, Sie stehen jetzt mal hier auf der Bühne und machen da mal was. Nach kurzer Zeit habe ich mich dann auch schon vorher schon auf den Schulfesten wiedergefunden, die wir für die Kinder als Schüler organisiert haben. Also es gibt dieses Neukirchner Kinderdorf, stationäre Jugendhilfe, also Kinderheim, wenn man so will.
Ja.
Und da durfte ich dann den König Josia spielen. Das war so einer meiner ersten Auftritte. Weil Theater gehört nämlich zu meinen Hobbys und meinen Leidenschaften. Das ist bis heute noch so.
Ja. Auftreten musst du ja heute auch, wenn du Kinder- und Jugendarbeit machst in Dorsten. Da bist du ja auch immer derjenige, der wahrscheinlich so ein bisschen Vorreiter, Anstoßer für irgendwelche Aktivitäten, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, dass sich Kinder- und Jugendarbeit natürlich immer wieder verändert. Neue Ideen, neue Impulse gegeben werden müssen. Dass Kinder, glaube ich, das Gefühl haben, dass sie selber etwas bewirken können. Also wir laufen jetzt hier gerade zum Beispiel an der Augusta-Schule vorbei.
Ja.
Da läuft gerade aktuell ein Theaterprojekt, was ich gemeinsam mit der OGS-Leitung verantworte. Und da haben wir dann auch im Juni einen Gottesdienst entsprechend, wo dann ein kleines Theaterstück aufgeführt wird.
Du arbeitest also praktisch mit dem Religionslehrer eng zusammen?
Mit den Religionslehrerinnen und Religionslehrern auch durch die Kontaktstunden. Und da kommen die Kinder dann in die Kirche und lernen den Kirchraum kennen, erfahren etwas von der Taufe, von Stille. Oder wir haben eine Kirchenrallye schon mal mit den etwas älteren Kindern. Und das Projekt, was ich gerade ansprach, das ist tatsächlich mit der OGS-Leitung, mit dem offenen Ganztag.
Ja. Wie wichtig ist das, mit den Schulen zusammenzuarbeiten?
Ich denke, das ist eminent wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich durch den offenen Ganztag einfach der Schultag der Schüler verlängert und verändert hat,
ja. Gibt es Projekte, du hast ja gerade schon mal eins beschrieben, das du mit der Schule machst, also gibt es andere Projekte, die für dich schon so richtig herausragend sind, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf?
Also wir haben jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal in den Herbstferien unsere Segelfreizeit auf dem Eiselmeer mit Jugendlichen von 12 bis ja, 16 sind sie.
Ja.
Und das ist schon was Besonderes, wenn man dann wirklich an Bord von so einem Segelschiff Gottesdienste, Andachten feiern können, wenn wir dann in den verschiedenen Orten Spiele, Rallyes veranstalten können für die Kinder und Jugendlichen. Das ist schon auch eine Sache, die mir am Herzen liegt.
Wie erlebst du das dann? Das ist ja bestimmt jetzt nicht deine erste Freizeit, sondern du hast bestimmt schon mehrere gemacht, ne?
Genau, ich habe früher Freizeiten gemacht mit ganz vielen Kindern. Da waren wir in den Niederlanden, da sind aber die Kosten inzwischen so hoch, so explodiert, dass wir irgendwann gesagt haben, also für die relativ wenigen Euros mehr können wir auch was richtig Cooles machen, können wir auch segeln gehen. Deswegen machen wir jetzt zum zweiten Mal die Segelfahrt. Ich erlebe das tatsächlich als etwas, was die Kinder, die Jugendlichen bereichert, was aber, glaube ich, auch uns als Team oder als Mitarbeiter, sei es ehrenamtlich oder hauptamtliche, bereichert und ja, sehr viel geben kann, weil die Gruppe an sich so schnell zusammenwächst. Das ist, glaube ich, in einem Konfirmandenunterricht, in der Konfirmandenarbeit so schnell nicht möglich, wie es eben halt konzentriert auf der Freizeit ist. Und dann tatsächlich merkt man sehr authentische und sehr, sehr starke Jugendliche auch, die ja, im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot dann auch sitzen.
Müsst ihr dann auch sowas wie Segel setzen und solche Sachen?
Das gehört alles dazu. Segel setzen, eine Wende mitmachen, vor Anker gehen, also das ist alles, gehört alles mit dazu.
Ja. Wie schätzt du die Situation der Kinder und Jugendlichen heute ein? Haben sich die Bedingungen im Laufe der Jahre, du machst das jetzt schon ein paar Jahre, verbessert oder eher verschlechtert?
Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass sich viele Dinge verbessert haben. Manches ist leichter geworden. Man hat heute ganz andere Fördermöglichkeiten. Ein bisschen kritisch gegenüber stehe ich tatsächlich da dem Gedanken, dass sich Jugendwelten zunehmend in Online-Welten wiederfinden. Man merkt, dass das Kinder wirklich eine sehr, sehr hohe Bildschirmzeit haben und manchmal so ein bisschen ja, das Spielen draußen, das auf Klassen sich mit anderen verabreden, das Treffen, das ist so ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube auch, dass Kinder heute viel, viel schneller lernen müssen und auch mehr lernen müssen. Es gibt einfach viel mehr Aufgaben, die ein junger Mensch zu bewältigen hat, Lebensaufgaben und Entwicklungsaufgaben. Das glaube ich schon, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Positiv sehe ich tatsächlich, dass Kinder heute, glaube ich, sehr viel schneller ernst genommen werden und eine gewisse Gleichberechtigung haben im familiären Status.
Ja.
Und nicht mitlaufen müssen, sondern auch immer, dass die Stimme der Kinder mehr und mehr auch gehört wird. Das nehme ich schon wahr.
Okay. Wir haben jetzt aber auch das Problem, dass fast 3 Millionen Kinder in Deutschland an der Armutsgrenze leben. Spürt ihr das bei eurer Arbeit auch? Merkt ihr das? Oder was macht ihr zum Beispiel dagegen, dass zum Beispiel solche Kinder eben halt, die halt aus armen oder ärmeren Familien kommen, dass die auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel an der Segelfreizeit teilzunehmen?
Also bei uns ist es so, dass ich tatsächlich sage, wer jetzt den Reisepreis nicht bezahlen kann, der kann immer mit uns sprechen, mit mir sprechen. Da finden sich Mittel und Wege aus sozialen Töpfen, aus der Diakoniekasse, wo auch immer her, da auch noch was zu bezuschussen. Der Preis für die Freizeit ist ohnehin schon recht gering für das, was geboten wird.
Ja.
Dadurch, dass es eben halt auch doch einen sehr, sehr großen und guten Zuschusstopf gibt. Ich spüre das an anderer Stelle. Wir hatten momentan, ist es ein bisschen stillgelegt, weil wir umbauen in unserem Backenberger Zentrum. Wir hatten bis vor kurzem eine Kindergruppe auch vor Ort. Und da war von meinem Anfang der Gedanke, hier gibt es ganz viel, hier kann ich religionspädagogische Arbeit leisten. Es ist tatsächlich so, dass es mehr sich in eine sozialdiakonische Arbeit gewandelt hat. Und ich auch immer geguckt habe, also ich brauche zumindest ja tatsächlich mal ein paar Brötchen oder ein paar Äpfel da, damit die Kinder dann auch da vor Ort ja den Bauch voll kriegen, ich sag das jetzt mal,
ja,
am Nachmittag. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es eben halt auch Möglichkeiten gegeben hat, dass eben durch die temporäre Schließung der Kindergruppe aufgrund des Umbaus in eine Kita, was ich total klasse finde, dass das da jetzt entsteht. Dass durch diese temporäre Schließung, dass das nicht brach liegt, sondern eben halt mit dem Rottmannshof und anderen Einrichtungen eben halt weiterhin oder fortgeführt werden kann.
Ja. Meinst du, dass Kirche genug für Kinder tut oder Kinder und Jugendliche oder müsste da noch viel mehr passieren?
Ich glaube, dass Kirche schon eine ganze Menge tut für Kinder und für Jugendliche. Ich finde immer wichtig, dass alle Milieus erreicht werden können innerhalb einer Stadt, einer Gemeinde. Dass diejenigen, die wir gerade angesprochen haben, ja tatsächlich eine Heimat finden, einen Ort finden, wo sie in welcher Form auch immer satt werden. Ich finde aber auch, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die aktiv sich mit eingebunden oder mit eingebunden werden möchten, dass auch die ihren Platz finden können und dass im Prinzip ja alle Milieus, alle Klientels sich wohlfühlen und ihren Ort finden in der Gemeinde. Das ist nicht immer so ganz einfach, gerade wenn es sehr vielschichtig ist. Aber den Jugendlichen an sich oder das Kind an sich gibt es nicht. Ich glaube, die Bedürfnisse sind viel zu verschieden, als dass man wirklich alle irgendwo unter einen Hut kriegen könnte. Man muss versuchen, einen Konsens zu finden.
Du hast es vorhin schon gesagt, du bist Teil eines multiprofessionellen Teams oder interprofessionellen Teams. Wer gehört noch dazu bei euch?
Das ist bei uns die Pfarrerin Bongers und der Jan-Philipp Helmers.
Bist du als Diakon mit den Pfarrerinnen und Pfarrern auf Augenhöhe oder wie sieht das aus?
Ja, das bin ich definitiv. Und das ist auch das Schöne tatsächlich an dieser IPT-Geschichte, dass wir uns im Team auf einer Augenhöhe bewegen können, dass jeder in seiner Profession wertgeschätzt wird und dass ich eben halt auch nicht nur aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meines Know-hows, wenn ich das mal so sagen darf, nicht nur auf die Kinder- und Jugendarbeit beschränkt bin, sondern wir Gemeindeleitung insgesamt als Team im Blick haben. Also auch Veränderung. Ich habe auch einen Sitz im Presbyterium mit einer beratenden Stimme und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja.
Ich habe ja auch eine Predikantenausbildung gemacht und bin auch per se einfach als Diakon schon theologisch geschult, sodass ich ja auch die komplette Konfirmandenarbeit verantworten kann,
ja,
und auch Gottesdienste machen kann.
Das heißt, du bildest auch Konfirmanden aus?
Ich bilde auch Konfirmanden aus. Das ist eines meiner Herzstücke, etwas, was ich sehr, sehr gerne mache hier in der Gemeinde, dass ich die Konfirmandenarbeit ja verantworten kann, dass ich den Konfirmanden, na, Unterricht sagt man gar nicht mehr, dass ich die Konfirmandenstunden gestalten kann, didaktisch, methodisch, inhaltlich, dass ich die Jugendlichen konfirmieren kann, das ist mir sehr, sehr wichtig und macht mich auch ein bisschen stolz. Und das ist etwas, was mir am Herzen liegt und wo ich das Gefühl habe, hier können wirklich innerhalb dieses Konfirmandenjahres junge Leute etwas mitnehmen. Ich sage mal, man kann Glauben nicht beibringen, Glauben muss man erfahren, aber diese Erfahrungsräume zu schaffen, das ist meine Aufgabe innerhalb des Konfirmandenjahres.
Wenn du jetzt gerade sagst, Konfirmandenarbeit ist es ja gar nicht mehr, was macht ihr dann? Also es gibt wahrscheinlich dann nicht mehr so diese Pflichten, die ich vielleicht noch als Konfirmand irgendwie kenne, ne? Also wir mussten ja auswendig lernen und. Und wir mussten erscheinen, wenn du nicht erscheinst, darfst du nicht konfirmiert werden. Das ist ja damals auf jeden Fall gesagt worden halt, ne? Gibt es so etwas heute auch?
Ich sag mal so, also mein Anspruch ist schon, dass gewisse Dinge mitgegeben werden, aber es wird nicht mehr geprüft. Also ich sag mal als Beispiel das Glaubensbekenntnis. Ich finde es schon wichtig, dass Jugendliche das mal gehört haben, dass sie wissen, worüber rede ich eigentlich? Was spreche ich, wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche? Und es geht eher darum, das inhaltlich zu verstehen und für sich nachvollziehen zu können, als dass es wirklich ein stupides Auswendiglernen ist. Und die Stunden, die sind unterschiedlich gehalten. Es gibt Stunden, die sind sehr spielerisch, es gibt Stunden, die sind kreativ gestaltet. Es gibt Stunden, die sind auch eher nachdenklich. Also wir reden zum Beispiel auch über Sterben, ewiges Leben. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich sag mal von Jugendlichen, die das Ganze ja, von irgendwelchen Zombie-Filmen, die das Thema damit verbinden. Und es gibt Jugendliche, die persönliche Erfahrungen mit Trauer gemacht haben. Also diese ganze Bandbreite, die gibt es.
Mit dem Tod von Oma und Opa.
Zum Beispiel, genau. Ja. Und ja. Ähnlich verhält es sich beim Thema Liebe, Verliebtsein. Was hat Gott damit zu tun?
Kannst du das irgendwie einschätzen? Also in deiner ganzen Arbeit, Wie viel Prozent Sozialarbeit ist es und wie viel Prozent theologische Arbeit ist es? Kann man das irgendwie aufsplitten?
Es variiert so ein Stück weit. Ich würde tatsächlich sagen, aktuell wäre ich bei ja doch 60% theologischer Arbeit und 30% sozialer Arbeit. Ja.
Auf dem Schiff, auf dem Eiselmeer, wie läuft dann der Tag ab? Also wenn du sagst 60% theologische Arbeit, heißt das, dass dann halt der Segeltag mit einem Gebet beginnt oder was?
Also der Tag beginnt mit einem Gebet zum Frühstück. Meine Frau fährt in der Regel mit und kümmert sich so ein bisschen um die Küche. Und wir starten mit einem Tischgebet, mit einem gemeinsamen Frühstück. Dann geht es irgendwo ja, an Land, dann gibt es einen Landausflug. Wir haben in der Regel vormittags oder dann zum Abend hin eine kleine Andacht. Wir haben abends Spieleraktionen oder wir können vielleicht auch irgendwo mal an Land grillen. Also es ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was sehr stark ist.
Wie nehmen die Kinder das auf? Das heißt also, wie stehen die heute zu dem, ich sag mal, zum Glauben, zur Bibel, zu Gott? Merkst du da noch Interesse oder ist das eher so, ja komm, das Eiselmeer ist toll, das Schiff ist toll, dann lass ihn mal reden halt da und ansonsten kümmern wir uns um die anderen Sachen, die sind uns wichtiger.
Also die mitfahren, glaube ich, die nehmen das schon wahr und nehmen das schon ernst auch. Manchmal sagen sie, nicht so lange heute, wenn es irgendwie geht.
Okay.
Aber das ist klasse, einfach an Bord zu sitzen und zu singen und wenn jemand Gitarre spielt und dieses Miteinander. Das nehme ich schon wahr und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, den Jugendlichen unheimlich viele Freude macht und auch was mitgibt. Ich merke tatsächlich so ein bisschen im Konfirmandenunterricht unterschiedliche Tendenzen. Das versuche ich am Anfang so ein bisschen aufzunehmen. Es gibt auch immer noch Jugendliche, das macht man doch so und das muss doch so sein und wo so alte Traditionen noch gegeben werden oder Gott bestraft vielleicht auch oder komme ich in die Hölle, wenn das und das passiert oder Schwören ist gerade ein ganz großes Thema für Jugendliche und ich versuche so ein bisschen mit diesen alten Zöpfen auch aufzunehmen, die auch ein bisschen abzuschneiden und einfach Glauben als eine positive Erfahrung zu vermitteln. Für mich ist da tatsächlich auch der Kirchentag ein ganz entscheidender Faktor, wo Jugendliche merken, also Kirche, das ist nicht nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen, und mit den, sag ich mal, 10, 15 Senioren bei allem Respekt, sondern da gehört mehr dazu. Kirche ist was ganz Tolles, ist was Großes. Und ich kann Glauben in Gemeinschaft erfahren. Hm.
Thomas, haben wir eigentlich jetzt schon mal alles beredet, was dir so auf dem Herzen lag? Oder hab ich irgendwas vergessen zu fragen?
Also das meiste tatsächlich ist mit drin,
ja.
Das mir jetzt so wichtig wäre. Ich finde, dass ich gerne mal Werbung machen möchte, falls das jemand hört, für kirchliche Berufe. Das ist etwas, was jemandem ganz, ganz viel geben kann und, glaube ich, auch man sehr viel von seiner Persönlichkeit mit einbringen kann. Man, glaube ich, immer wieder auch bereit sein muss, sich zu verändern, Herausforderungen anzugehen. Es ist kein Beruf, egal ob man nun Diakon, Pfarrerin, Pfarrer ist, wo man um 17 Uhr Feierabend macht gedanklich, sondern der dann auch mit in die Abendstunden, ins Wochenende begleitet. Aber auch ein Beruf, der sehr, sehr viel Freude machen kann, indem man sich von Gott getragen und gesegnet fühlt. So geht es mir zumindest.
Ja, das klingt jetzt schon nach einem schönen Schlusswort, aber ich hatte noch eine letzte Frage.
Gerne.
Wenn der Superintendent, die Gemeinde oder wer auch immer halt kommt und sagen würde, Herr Hess, ich habe in meinem Haushalt noch 20.000 Euro gefunden, was würdest du damit anfangen wollen?
20.000 Euro aus dem Haushalt?
Oder 30, also ein Batzengeld, sagen wir mal ein
Batzengeld. Batzengeld. Ich glaube, ich würde einen Kleinbus anschaffen und damit die Jugendlichen von einer Jugendveranstaltung zur anderen im Kirchenkreis, in der Landeskirche, überall dahin fahren, wo was los ist. Und das muss nicht unbedingt in gemeindlichen Räumen sein, das kann auch mal was Freizeitpädagogisches sein. Ich glaube, das wäre eine starke Sache.
Okay, dann wünsche ich dir, dass du irgendwann mal diesen Batzen Geld noch bekommst, damit du das irgendwie umsetzen kannst. Ich danke dir für das Gespräch. Es hat riesen Spaß gemacht, wieder auch mal so Einblicke zu bekommen in deine Arbeit. Mittlerweile ist auch die Sonne raus. Wir sitzen gerade zum Schluss jetzt auf einer kleinen Bank im Rücken der Kindergarten, an dem wir vorbeigekommen sind. Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank.
Nicht dafür, sehr gerne.
Und alles Gute für deine Arbeit.
Danke, danke.